SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 5 und damit zu einem Autor, der als Bühnenautor große Erfolge gefeiert hat und dessen Essays, so könnte man sagen, immer wieder große Debatten ausgelöst haben. Brutto Strauß hat zu seinem 80. Geburtstag ein Buch mit dem Titel Das Schattengetuschel veröffentlicht. Der Band, der keine weitere Genreangabe trägt, ist im Hansa Verlag erschienen. Hubert Spiegel, was ist denn mit diesem Schattengetuschel gemeint?
Eigentlich erklärt sich der Titel ja von selbst. Das ist das Getuschel von Schatten.
Und als würden Schatten einfach so tuscheln.
Ja, ich glaube, bei Han Kang gibt es doch diese Stelle, wo sagt sie nicht, dass sogar ihr Schatten friert, dass es so kalt ist?
Ja, ganz grauenhafte Stelle.
Also Brutto Strauß ist natürlich jemand, der Schatten vieles zutraut. Und der sich vor allem gerne mit anderen Autoren betrifft, die einen langen Schatten geworfen haben. Und das schon seit geraumer Zeit, sprich also Autoren nicht unbedingt unserer Gegenwart. Da werden hier einige aufgerufen, manchmal ein bisschen pflichtschuldig, manchmal auch ein bisschen überflüssig, würde ich sagen. Das ist nicht die Stärke des Bandes in meinen Augen. Also Brutto Strauß macht hier etwas, was er in den letzten Büchern eigentlich auch schon gemacht hat. Er entzieht sich eigentlich den Genres. Das sind keine Erzählungen, höchstens Mini-Erzählungen, das sind keine Romane, aber vielleicht doch Miniaturromane. Italienischer Autor Giorgio Manganelli hat mal ein Buch geschrieben, das hieß, ich glaube, 101 Romane in Pillenform. Dieses Genre der extremen Verdichtung einer eigentlich epischen Ausgangssituation. Die hat es Brutto Strauß auch angetan, wobei es ihm ja, er ist kein Epiker, er ist ein Dramatiker, das heißt, es spielt auch der Dialog eine sehr große Rolle. Also Kurzdialoge haben wir hier sehr häufig und wir haben Begegnungen von Menschen. Denn im Grunde geht es, ich habe zwar angefangen eigentlich mit der literarischen Tradition, mit der Geistestradition, eigentlich ist das ein Menschenbeobachter und ein Menschenschilderer. Und was er hier macht, ist, dass er Figuren entwirft, sich ausdenkt oder herbeizitiert von irgendwoher, die er gesehen hat oder auch nicht gesehen hat. Und die konfrontiert er entweder mit einer Situation oder mit einer anderen Figur. Und was dann passiert, wird sehr akribisch beschrieben. Und das ist oft sehr, sehr reizvoll, finde ich.
Und die Geschlechterverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. Also Sie sprechen so ein bisschen neutral von Menschen, die da geschildert werden. Aber ganz oft geht es ja um Mann und Frau.
Ganz oft geht es um Mann und Frau, ja. Das ist aber bei ihm auch nichts Neues. Er kann es halt nicht lassen, sagen wir mal so. Es gibt relativ spät, gegen Ende des Buches, es gibt eine Schlussszene gewissermaßen, über die wir sicherlich noch reden werden. Und davor gibt es etliche Seiten Aphorismen. Einer dieser Aphorismen lautet, weil Sie es gerade angesprochen haben, Männer und Frauen. Ja, es geht sehr oft um Geschlechterverhältnisse, nicht um das Geschlechterverhältnis, sondern Geschlechterverhältnisse, Plural. Und in diesem Aphorismus sagt er, Mann und Frau, ein uraltes Märchen. Ich bin kein Freund von Aphorismen, muss ich sagen. Und da finde ich, da wird es dann auch ein bisschen platt, denn er hat ja vorher schon gezeigt, dass er viel, viel mehr zu sagen hat über Geschlechterverhältnisse. Es gibt eine Figur, die durch dieses Buch geistert, oder vielleicht mehrere Figuren, in denen man auch den Autor ein bisschen vermuten darf. Es gibt den Unzeitgemäßen, da kommt dann sogar die Steigerungsform vor, der ewig.
Allzeit.
Danke, der Allzeit. Ja, Allzeit ist was anderes als ewig. Allzeit deswegen, weil das heißen soll, nicht immer, sondern schon zu allen Zeiten. Und zu jeder anderen denkbaren Zeit wäre er auch unzeitgemäß. Also es geht nicht nur um die Gegenwart, in der er sich unzeitgemäß fühlt oder geriert, auch unzeitgemäß sein möchte, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung, mit der Zeit, in der man lebt, nicht übereinzustimmen und schon gar nicht vorbehaltlos.
Und da sind wir jetzt auch schon bei der Lesestelle. Da tritt der Allzeit-Unzeitgemäße auch gleich auf. Aus dem Schattengetuschel von Brutto Strauß liest nun Dominik Eisele. Bitte sehr.
Der Allzeit-Unzeitgemäße sucht noch einmal zur Größe seiner Vorbilder sich aufzurichten. Wie ein Blitz wollte er zwischen die Heute-Anbeter fahren, Schrecken verbreiten, die bittere Schelte über sie bringen. Wollte ihnen das Leidwesen wiederentdecken, sie zwingen aufzublicken, statt scheel aufs Display. Sie sollten leiden. Er wollte sie stürzen, verzweifeln, entgeistert sehen. Kein privates WW, sondern das unerbitterliche Leid, das ein Hölderlin, ein Nietzsche ertragen mussten. Das kulturelle Leid, deutsch zu sein, zu fühlen, zu denken. Ende der Infodemenz. Ende des Gleichgültigen von allem und jedem. Nichts gefräßiger als die Bestie der Oberfläche, nichts fortzeugender als das Unfruchtbare. Die Makulaturphasen der jüngeren Sittengeschichte nannte er sie. Vom Minderheitenkult nicht um eine ästhetische Avantgarde, sondern um die stupide geschlechtliche Identität bis zum Spuk der 10 Millionen Follower-Gemeinschaft. Von der selbstgefälligen Kolonialismusreue bis zum feministischen Verbandswesen als dem Machtverzicht der Femina mitsamt der Einführung einer Schabernack-Orthographie. Alles Gesinnungskitsch, so meinte er, nicht besseren Sinnen oder Gedanken geschuldet oder gar einem Traum, einer Vision. Zum Schutz und zur Erholung der elend politisierten, der geschundenen, geschändeten Intimität hielt er es für unabdingbar, neue und ebenso verpflichtende Tabus bereitzustellen, wie die antirassistische Sprache sie betrachtet. Dabei helfen am wirksamsten das Lesen großer Werke, in denen das Unwort Sex vorkomme und die genitale Geltungssucht noch nicht den Rang einer Kulturleistung behaupte. An dieser Stelle, wenn er gerade nicht grummelnd sinnierte, sondern heftig mit einem Zeitgemäßen im Streit lag, gipfelten seine Worte gern in seinem Lieblingszitat. So stehen auch wir vor und in einer spontanen Rekrudeszenz alter, einer spontanen Generation neuer moralischer Seuchen, die mit epidemischer Kraft um sich greifen und an die Grundlagen unserer Gesellschaft rütteln. Das schrieb Theodor Mommsen 1880.
Dominik Eisele las aus Das Schattengetuschel von Boto Strauß, erschienen im Karl-Hanser-Verlag. Das Buch steht im Januar auf Platz 5 der Bestenliste. Vielen Dank. Martin Ebel, vielleicht beginnen wir mit dem Mommsen-Zitat, das wir gerade gehört haben, in dem es um moralische Seuchen geht, die an den Grundlagen unserer Gesellschaft rütteln. Was ist damit gemeint und wie überzeugend ist diese Diagnose?
Ich bin froh, dass Hubert Spiegel das Buch vorgestellt hat. Ich hätte es nicht so auf den Nenner bringen können. Ich bin etwas ratlos gewesen nach der Lektüre, weil ich nicht richtig wusste, worauf will er eigentlich hinaus. Und der Absatz, den wir jetzt gehört haben, das ist ein besonders polemischer Absatz. Er bietet vielleicht ein bisschen die Grundhaltung des Buches dar, ist aber auch wieder untypisch, weil das Buch eigentlich aus sehr viel splitterhafteren Teilen besteht, als aus diesem weltanschaulich doch sehr konsistenten Teil, den wir gehört haben. Also da ist er auch jetzt nicht der Allzeit-Unzeitgemäße, sondern der Jetzt-Unzeitgemäße, der von dem jetzigen Podest auf die große Zeit zurückschaut, zu der er gerne gehört hätte. Also Hölderlin, Nietzsche, Theodor Mommsen und so weiter. Also das Buch hat auf mich einen sehr unzufriedenen, geradezu miesebedrigen Eindruck gemacht. Und ich wurde mit diesem Buch einfach nicht warm. Ich hätte gerne irgendwo angedockt und gesagt, okay, das ist immer noch der große Menschenbeobachter. Das ist immer noch der tolle Formulierer, der aus Parapassanten oder also der auch die Geschlechterverhältnisse des Mann-Frau-Gewimmel und Gewirre hat auch wunderbar durchleuchtet hat und so. Das finde ich hier nicht mehr. Es gibt Szenen, wo ich denke, das ist so hingeworfen, notizenhaft, das wartet auf die Ausarbeitung, das wartet auf das Polieren, auf das Fertigmachen, auf das Zu-Ende-Schleifen. Und da ist nicht viel auch sprachliche Größe drin. Also um mal alle jetzt hier mit einem Zitat zu erfreuen, weil es auch um Dialoge geht, der große Meister der Dialoge. Und wenn er sagt, das Unwort Sex will ich vermeiden, ich habe hier einen Dialog, wo das Unwort Sex vermieden wird, aber es geht darum. Da sagt er: Ist es nicht verständlich, dass ein Mann für sein sperrigstes Teil einen Unterschlupf sucht? Sie: Nachsicht empfing ihr Teil, Geschick bewies meine freundliche Lücke.
Ich gebe das gleich mal weiter. Ist das jetzt sprachliche Größe? Ich muss das ja nicht kommentieren.
Das habt ihr beiden ja gut ausgeheckt. Naja, ich bin Martin Ebel wirklich dankbar für ein Wort, das er erwähnt hat. Er hat gesagt, die Stelle ist eigentlich untypisch. Und das finde ich auch. Ich verstehe gut, warum sie ausgewählt wurde. Und ich würde mal sagen, sie ist...
Sie haben zugestimmt.
Ich habe zugestimmt, ja, ja. Ich habe zugestimmt, habe es aber dann auch schon wieder bereut. Aber ich würde sagen, sie ist untypisch für den Band, aber sie ist in einer Hinsicht dann eben doch typisch. Sie ist typisch für die Schwächen dieses Bandes. Die gibt es nämlich auch. Ich kann Martin Ebel nicht zustimmen, wenn er sagt, er findet keine guten Formulierungen, keine guten Dialoge. Die habe ich sehr wohl gefunden, aber natürlich... Diese Stelle ist eine Stelle, die zeigt, an welchen Schwächen dieser Band zuweilen krankt. Und ich würde sagen, das ist relativ einfach, das zu benennen. Je konkreter es wird, desto deutlicher er benennt, was ihn eigentlich so ärgert an der Gegenwart, was er vermisst. Das sagt er ja hier gar nicht. Er zählt eigentlich nur auf, was ihm auf die Nerven geht. Und das ist relativ banal. Und da kann ich dann zwar versuchen, ungewöhnliche, überraschende Begriffe für die Dinge, die mir auf den Nerv gehen, zu finden. Aber der Vorgang des Klagens und Nörgelns bleibt ein banaler. Das ist aber ja nicht durchgehend so. Also die Haltung, finde ich, ist auch nicht durchgehend dieselbe. Natürlich ist dieser skeptische, dieser distanzierte, zum Teil auch dieser sehr schroff ablehnende Gestus, der ist evident. Aber es gibt doch auch Momente der Selbstironie. Also ich würde sagen, es wechselt der Stolz auf die eigene Position. Ich, der allzeit unzeitgemäße. Und dann gibt es aber auch die Momente der Einsicht der völligen Verlorenheit und Aussichtslosigkeit mit diesen Positionen. Er weiß ja, dass er kein Hölderlin und kein Nietzsche ist. Deswegen habe ich mich auch gewundert, was sollen diese Vergleiche? Also er muss ja diese Referenzgrößen, aber das hat er immer schon gemacht, also Referenzgrößen aufzurufen. Ein bisschen ist das natürlich auch so, ich rufe Referenzgrößen auf in Momenten der Schwäche, wenn ich mich abstützen muss bei einem Größeren. Also diese Momente gibt es ja durchaus und auch bei der Stelle, die wir gehört haben, am Anfang beschreibt er ja eigentlich das Scheitern. Was hatte er vor? Er wollte aufrütteln, er wollte die Infodemenz beenden, er wollte ihnen zeigen, was sie alles falsch machen, die Zeitgenossen. Und es ist ja klar, es hat nicht funktioniert, es wird auch nicht funktionieren. Es ist also keine reine Selbstgewissheit, die hier spricht. Und das finde ich gerade nochmal, wenn man das vom Ende her sieht, also wie er dieses Buch enden lässt, und es ist ja kein Zufall, dass diese Szene, über die wir gleich noch reden werden, am Ende steht, dann finde ich, darf man das nicht unterschlagen. Auch diese Mischung aus Wut, Anklage, Eigensinn, Beharren auf dem Eigensinn bis zum Äußersten, aber auch Momente der Selbstironie und der, ja, fast der Komik. Die gibt es hier ja auch
bei Brutus Strauß. Also ich war ganz erstaunt. Brutus Strauß kann äußerst komisch sein. Ich zitiere mal, Sie mögen ja keine Aphorismen, aber solche Kurzbeobachtungen sind ja dann schon einigermaßen komisch. Also Zitat. Wozu die tiefen Blicke, wenn sie dann nur zu einer leidenschaftlichen Vegetarierin führen? Da muss man erst mal drüber nachdenken.
Ja, das kommt aber dann zwei Seiten weiter mit einer Veganerin. Also dasselbe nochmal.
Ja. Also dann ist es schon nicht mehr so. Was mich eher interessiert, ist, ob seine, sagen wir mal, literaturkritischen Diagnosen zutreffen. Denn an einer anderen Stelle heißt es, und das ist dann schon interessant, ob er da so, sagen wir mal, literaturkritisch richtig liegt. Leider gibt es kein Genre hermetischer Dichtung mehr, das man deutend zu verstehen sucht. Wer wäre noch bereit zu lesen, was er nicht auf Anhieb versteht? Ja, da habe ich gedacht, vielleicht sollte man Brutus Strauß mal ein Band von Büchner-Preisträger Oswald Egger schenken, denn diese Dichtung erscheint mir nun wirklich sehr hermetisch. Also die Frage ist, lebt er noch wirklich unter uns? Also bekommt er noch mit, was so in seiner Welt passiert? Oder hat er sich da so, ich glaube, er wohnt im Brandenburgischen, da so ein bisschen abseits, da so zurückgezogen, was ja auch eine gute Position ist, wenn dann ab und zu so gute Karlauer rauskommen. Aber
ja, er will es vielleicht auch gar nicht mehr. Aber ich möchte jetzt selber, ich bin ja auch schon alt, auch ein bisschen Altersmilde hier verströmen. Es hat schon auch Texte in diesem Band, die mir sehr gut gefallen haben. Es gibt auch richtig schöne kleine Juwelen, die ich gefunden habe. Also die eine ist die Beschreibung eines Musikalienhändlers, der irgendwie seit 30 Jahren in seinem Geschäft ist und es kommt, glaube ich, immer nur jeden Tag ein Kunde, derselbe Kunde. Und dann gibt es diesen Satz, mehr bist du nicht, aber es genügt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gibt es eine Szene über einen verendenden Damenschuh. Das ist ein einziger Satz, aber der ist wirklich perfekt. Das ist ganz wunderbar. Und dann gibt es zwei Stellen, die haben mich regelrecht gerührt. Das ist wahrscheinlich auch das, worauf Hubert Spiegel hinaus möchte. Am Anfang eine Szene, wo ein Vater auf seinen Sohn wartet. Und der Sohn kündigt sich an und der Vater wartet und wartet und wartet. Und dann am Schluss schickt ihm der Sohn eine Nachricht, der kommt jetzt doch nicht. Und das ist schon bitter. Und die Bitterkeit kommt auch ungeschminkt rüber. Und die letzte Szene, aber da gebe ich vielleicht weiter an Sie, die den Band abschließt, die ist wirklich sehr schön.
Sie ist wichtig, weil man ihn in seiner, sagen wir mal, literarischen Gänze dann nochmal versteht, weil die Frage ist ja, von was im Standpunkt aus schreibt er? Es geht ja immer wieder ums Theater und wir haben das gerade so ein bisschen zur Seite geschoben, dass er kein Epiker ist. Sind das vielleicht doch auch alles kleine Theaterstücke, die er hier schreibt? Denn am Ende haben wir die Szene, die Sie uns jetzt gleich noch näher bringen werden, wo er sozusagen wieder im Theater ist.
Ja, vielleicht zunächst die Frage aufzugreifen. Es sind nicht alles kleine Theaterstücke. Das sind schon verschiedene Genres, die er hier versammelt. Und damit sind auch unterschiedliche Absichten verknüpft. Aber es ist natürlich vieles in dem Sinne theatralisch, dass es um den Dialog geht und dass es um die Begegnung geht. Die Begegnung von Personen auf der Bühne. Ein anderer Dramatiker, Shakespeare, hat gesagt, wir spielen immer. Wir sind immer auf der Bühne. Und da würde Botho Strauß sicherlich zustimmen. Und ich glaube, dass das für ihn ein großes Vergnügen ist, Menschen zu beobachten, was für einen Einsiedler nicht ganz einfach ist, wenn er wirklich ein Einsiedler ist und bleibt. Man kann natürlich dann auch aus den Erinnerungen schöpfen und man kann sich auch Erinnerungen erfinden. Und ich glaube, dass er darin unendlich gut ist, sich Dinge zu erfinden. Was meine ich damit? Einfach Dinge zu variieren. Es geht um Varianten, es geht um Möglichkeiten. Er erfindet sich Figuren und sagt sich so ein bisschen, ich musste durchdenken an diese Geschichte von dem Schachspiel. Kennen das, der Erfinder des Schachspiels. Er soll eine Belohnung kriegen und dann wird er gefragt, was möchtest du haben? Und er sagt, ich möchte nur Reis haben. Aufs erste Feld ein Korn, aufs zweite Feld zwei Körner, aufs dritte Feld vier Körner und so weiter. Und dann stellt sich heraus, im ganzen Königreich gibt es nicht genug Reis. Und Botho Strauß betrachtet, glaube ich, Figuren so. Die erste Figur hat bei mir zwei Möglichkeiten, die zweite hat vier, die dritte Figur hat acht und so weiter. Also eine unendliche Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, an Verhaltensmöglichkeiten. Wie reagiere ich auf etwas? Wie reagiere ich auf eine Frau, die mir begegnet? Wie reagiere ich auf einen Mann, der mich anrempelt im Bus? Wie reagiere ich auf jemanden, der mich anspricht, obwohl ich ihn nie gesehen habe? Und da hat er wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Und wir kommen zur letzten kleinen Szene. Da geht nämlich der alte Dramatiker ins Theater, wie er es so oft getan hat, wenn eines seiner Stücke geprobt wurde, setzt sich ins Parkett, also in die Zuschauerperspektive und schaut den Proben zu. Und das tut er jetzt auch und er will es genießen. Und es kommen natürlich Erinnerungen und er erkennt diese typischen Situationen, wie der Inspizient mit dem Regieassistenten spricht und so weiter. Und dann wird er freundlich, aber bestimmt nach draußen gebeten und nach draußen geleitet, weil man ihn nicht mehr erkennt und weil es auch nicht sein Stück ist, das geprobt wird. Und das ist natürlich auch die Selbstbeschreibung eines Dramatikers, den die Theater nicht vergessen haben. Das würde ich nicht sagen. Aber sie behandeln so, als hätten sie ihn vergessen.
Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich würde am liebsten die letzten Sätze vorlesen, weil da zeigt sich schon, was für eine literarische Kraft da auch drin steckt. Die vielen Male, die er im Zuschauerraum alleine saß, bevor die Probe zu einem neuen Stück von ihm begann. Schließlich wird er bemerkt, der Assistent macht da jemanden im Dunkeln aus, ein Unbefugter im Parkett. Er geht zu ihm, der Alte wird sanft, aber nachdrücklich hinausgebeten. Toller Satz. Also, das Schattengetuschel von Botho Strauß steht im Januar auf Platz 5 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank.